Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ja, Marcel, ich weiß nicht, wie es dir bei der Betrachtung der Münchner Sicherheitskonferenz gegangen ist. Also danach war irgendwie schon der ein oder andere Schock-Schnaps angesagt. Und ich sehe so ein bisschen an deinen Tränensäcken, dass du die vielleicht auch genossen hast und ein hartes Wochenende gehabt hast. Aber bevor du darauf sachgerecht antworten kannst, will ich den Eindruck von Heusken zitieren, der, glaube ich, auch irgendwie einen Schreckschnaps trinken musste. Der hat davon gesprochen, dass diese Konferenz, Münchner Sicherheitskonferenz, schon ein gewisser Albtraum für Europa gewesen ist. Und ich zitiere ihn mal: Amerika unter Trump lebt auf einem anderen Stern. Was mich aber besonders nachdenklich gemacht hat, ist, dass aus dem Mund des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz die Beobachtung kam, dass einige US-Senatoren vorsichtig gewesen sind, sich öffentlich zu äußern, weil sie Angst vor ihrem Präsidenten haben. Das kann einen schon nachdenklich machen, wenn man darauf schaut, welche Funktion auch Senatoren im Sinne des Machtgleichgewichts in den USA haben. Wir gehen da schon auf eine andere Welt zu, oder? Wie hast du die Sicherheitskonferenz erlebt?
Also das war der Auftritt des Vizepräsidenten von Absurdistan. Das war völlig unfassbar, wie er sich da hinstellen konnte und an allen Themen, die er eigentlich bedienen sollte und auf die die Welt eigentlich Antworten haben möchte, vorbeigesprochen hat, um diese Tiraden an Vorwürfen gegen die europäischen Demokratien zu erleben und mit fast keinem einzigen Satz, doch mit einem. Mit einem Satz hat er die sicherheitspolitischen Themen gestreift, als er sagte, ihr müsst euch selbst drum kümmern. Das war im Prinzip das Einzige, und an die anderen 18,5 Minuten ging um eine Erklärung, wie Europa in Zukunft Demokratie zu gestalten hätte, nämlich genauso, wie es Trump für sich vorgenommen hat. Nicht wie die USA es in den vergangenen Jahren gelebt haben. Das ist ja der große Unterschied. Es ist keine Position der Werte, der westlichen Werte, wie sie die Vergangenheit gezeigt haben und wie wir sie verstanden haben, sondern es geht darum, dass man sich an Trump und seine Werte anpassen soll. Und ein bisschen erinnert hat mich das an die Szene auch von Star Trek, als sie den Kontakt mit den Borg haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Borg sagen...
das läuft nicht auf Arte.
Ja, aber in dem Fall wäre es gut gewesen, weil dann kann man das natürlich nochmal runterbrechen. Die sagen immer, Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert. Das ist so der Ansatz, und das ist genau das Verständnis von Trump und von Vance, dass sie sagen, ihr habt euch jetzt an uns anzupassen, und ansonsten drohen wir damit, völlig sachfremd, euch bei der Verteidigung oder der Gestaltung eurer Sicherheit alleine zu lassen. Übrigens eine Sache, die sie an anderer Stelle, wenn ich das mal eben sagen darf, auch gemacht haben. Und das ist ein Muster in den Verhaltensweisen. Das haben sie auch gemacht, als es um Musk ging und die Frage von Zensur. Das hat er ja auch nochmal angesprochen. Das hat sich ja angedeutet schon. Das haben die ja, also eins kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht tun, was sie vorher gesagt haben. Nur sie haben so viel Schlimmes und Schreckliches gesagt, dass man versucht hatte abzuschichten und es nicht ahnte, dass sie es durchziehen wollen.
Also ich glaube, auf der einen Seite hat ja der Verteidigungsminister und auch Merz schon eine richtige Reaktion gezeigt, und dass es Opposition und Regierung gemeinsam getan haben, auch in Wahlkampfzeiten, finde ich, war schon ein starkes Zeichen, dass Pistorius da klare Kante gezeigt hat und auch Merz mit einem Satz die Rede so ein Stück weit entlarvt hat, indem er gesagt hat, ja, bei uns werden aber keine Vertreter von Presseagenturen ausgeschlossen aus den Pressekonferenzen. Auf der anderen Seite muss man nicht doch auch sagen, dass wir es Vance und Trump und seinen Gesinnungsgenossen zu leicht gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, was die Verteidigungspolitik angeht, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, Europa muss für seine eigene Verteidigung sorgen, wir müssen uns mehr einbringen, und wir haben es schlicht und ergreifend nicht getan.
Ja, aber das ist was, das kenne ich von oder das kennen Eltern von der Kindererziehung, der Ofen ist heiß, glauben die Kinder erst, wenn sie es mal gespürt haben. Und ein Stück weit ist das genau ein Muster auch in der europäischen Politik gewesen. Wir wussten, dass es falsch ist, nur von den Russen Gas zu beziehen. Aber es war so schön billig und so schön einfach. Deswegen haben wir es getan. Wir wussten, dass das nicht lange gut gehen wird mit der Sicherheit auf Kosten der USA. Aber wir haben im Prinzip darauf gewettet, naja, vielleicht wird es ja doch nicht Trump zum zweiten Mal, vielleicht kommen wir irgendwie drum hin. Im Kern ist es natürlich so, ja, wir haben die Verantwortung für unsere Sicherheit selber gerade zu stehen. Und das hätten wir viel, viel früher angehen müssen, mit viel größerer Ernsthaftigkeit. Was jetzt gemacht wird in der innenpolitischen Diskussion, ist aber das Gegeneinander auszuspielen. Scholz stellt sich hin und sagt, können wir machen, geht aber nur, wenn wir dafür neue Schulden aufnehmen. Weil ansonsten müsste ich ja auf irgendetwas anderes verzichten. Und ich glaube, das ist eine unehrliche Diskussion. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu, wenn wir auch nochmal auf die Veranstaltung gestern Abend im Fernsehen, dieses Quadrell einmal blicken, weil das hat ja auch sicherheitspolitische Relevanz, gesellschaftspolitischer Zusammenhalt etc. Aber eigentlich muss uns doch allen bewusst werden, das ist keine Frage mehr von waschen mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Nein, wenn wir Sicherheit haben wollen, müssen wir auf andere Dinge verzichten. Das Geld fällt nun mal nicht vom Himmel.
Absolut. Aber lasst uns noch mal kurz bei diesem sicherheitspolitischen Aspekt auch auf der internationalen und auf der europäischen Ebene bleiben, in Anknüpfung an die Sicherheitskonferenz, und noch mal einen Schritt über das hinausgehen, was sicherlich in der breiten Öffentlichkeit und in den Medien jetzt in den letzten Tagen ja auch schon rauf und runter diskutiert worden ist. Was ist jetzt die Antwort darauf? Wir können noch so viele Beruhigungsschnäpse trinken, wie wir wollen. Das wird uns nicht weiterhelfen, sondern wir müssen ja eine genuin europäische Antwort darauf geben. Ich glaube, eine deutsche Antwort alleine reicht nicht aus. Das braucht auch seinen eigenen deutschen Beitrag. Ischinger hat, glaube ich, schon den richtigen Weg gewiesen, indem er gesagt hat, auch das ist jetzt nicht furchtbar Neues, wir müssen einen eigenen europäischen Weg gehen, aber auch dann darauf hingewiesen hat, dass das wohl nicht der Weg des Europas der 27 sein wird, sondern er hat die Idee von Wolfgang Schäuble aufgegriffen, dass es ein Kerneuropa braucht, das bestimmte Fragen regelt. Ich würde dieses Kerneuropa jetzt vor allen Dingen mit der Achse Frankreich, Deutschland, England, die baltischen Staaten und Polen. Andere, Polen auf jeden Fall definieren, die bereit sind, in dieser Frage wirklich voranzugehen und dass es diesen eigenen Weg braucht. Einmal natürlich, das gefällt dem Friedensethiker jetzt nicht in Form von Hurrarufen mit militärischer Stärke. Ich glaube, die ist herzustellen, sonst sind wir wehrlos und brauchen nicht mehr diskutieren. Auf der anderen Seite sicherlich auch mit einer ökonomischen Vernetzung und Stärke, die sich unabhängiger macht, sowohl von China als auch von den USA, als auch von Russland, also von den Großmächten, die da eine eigene Stärke hat, ohne da jetzt einen reinen Binnenmarkt zu machen. Aber dann, und da möchte ich heute Morgen mal drauf kaprizieren, ich glaube, es braucht auch einen eigenen Ansatz einer neuen Weltordnung. Diese neue Weltordnung, du erinnerst dich dran, wir haben sie mit Carlo Masala diskutiert. Da ist immer eher die Rede von einmal dem Entwurf des Westens und des Ostens, also dieser Blockbildung, die sich da neu darstellt. Das hat sich, glaube ich, für mich seit gestern ein Stück weit erledigt. Denn diesen westlichen Block als geschlossenen Block wird es so einfach nicht mehr geben. Das heißt, braucht es möglicherweise eben ein eigenes europäisches Konzept einer Weltordnung, die Nein sagt zu dem Weltmächtemodell. Denn das verbindet im Augenblick China, Russland und die USA, dass man sagt, okay, wir Großmächte regeln jetzt die Welt. Also Russland und die USA setzen sich an einen Tisch, um das Ukraine-Problem zu lösen. Das ist eine, ja, wie ich finde, ein sehr veraltetes Modell. Und ich glaube, dass es, wenn Europa sich auf den Weg macht, eine Weltordnung entwerfen, die gegen dieses Großmächtemodell stellt, dann gibt es durchaus Verbündete für ein solches Modell. Jetzt sage ich einen Satz, der vielleicht auf den ersten Blick gefährlich erscheint. Und BRICS zeigt das. BRICS ist entstanden, das hat auch Masala so analysiert, aus der Sehnsucht heraus, sich gegen ein von den USA nach 1990 dominiertes Modell zu stellen. Das, was, glaube ich, neben China und Iran und Russland. Die anderen, die sich beteiligt haben, übersehen ist, dass sie sich in die Hände einer neuer Großmächte geben. Aber BRICS ist ja nicht nur ein Bündnis gegen etwas, sondern sie regeln ja auch, wenn man mal tiefer auf BRICS schaut, durchaus auch sinnvolle Koordinierungsaufgaben. Das heißt, müssten wir nicht als Europa ein Alternativangebot zu dem machen, was BRICS auf einer offiziellen Ebene will, wo ich glaube, auf einer inoffiziellen Ebene werden die Staaten dort auch zum Teil instrumentalisiert. Aber müssen wir nicht dazu ein gutes Gegenangebot machen? Ich spreche jetzt nicht von einem neuen Block der Blockfreien, aber schon nach einem alternativen Ansatz. Und dann komme ich zum Ende meiner langen Ausführung, der dann auch geleitet wird von dem, was der Think Tank R21 eine wertegeleitete Realpolitik nennt. Jetzt bist du dran.
Ja, du, ich bin ganz entspannt. Ich weiß ja, dass du maximal in Predigtlänge dann ausführst und von daher passt das ja schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht mit der EU schon diese Antwort haben, die wir da liefern müssten. Wir sind ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den Kalten Krieg gekommen und nach dem Ende des Kalten Krieges in eine Phase, die wir nie richtig internationalpolitisch definiert haben. Das ist dieser Multilateralismus gewesen, in dem wir ein Stück weit alles dem freien Spiel der Kräfte überlassen haben, was ja auch ganz lange relativ gut gelaufen ist. Jetzt kommen wir in so eine Situation hinein, wo das nicht mehr funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ob wir diese Blöcke jetzt überhaupt schon wieder haben, weil Russland auf der einen Seite und China auf der anderen Seite sind auch kein homogener Block. Das sind auch sehr, sehr individuelle Staaten mit eigenen Interessen. Also ich glaube, China lässt Russland schneller fallen, wenn es ihm opportun erscheint, als Putin das im Moment noch glauben mag. Oder vielleicht ahnt er es auch. Und die USA fallen jetzt als Verbündete für uns, als Stabilitätsanker in Europa aus. Und ein Stück weit muss uns das aufschrecken, Klammer auf, aus der Hängematte, Klammer zu, in der wir in der Vergangenheit immer schön gelegen haben und uns wohlgefühlt haben. Weil Rammstein ist ja da und der Schutz ist ja da und wir können ja im letzten Moment uns darauf verlassen. Deswegen glaube ich schon, wir haben mit Europa und mit der Europäischen Union eigentlich schon ein Instrument an der Hand, dass wir nur vielleicht weiterentwickeln müssen, in die Richtung, wie du es geschildert hast. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen die militärische Säule in der EU stärken, deutlich stärken. Es gab früher mal die WEU, die Westeuropäische Union. Das war so der Versuch damals zu sagen, wir müssen uns emanzipieren in Europa, auch militärisch und da was hinstellen. Das Ende vom Lied war, dass einzelne Truppenteile aus der NATO dann hinterher zu FAVÖ worden. Forces answerable to WEU. Das heißt, das waren Truppen, die hätten angefordert werden können, wenn man sie benötigt hätte, aber es waren keine eigenen Truppen. Also es war so ein liebloser Versuch, da was zu machen. Der ist auch relativ schnell wieder eingeschlafen und deswegen, ich glaube schon, dass es eine ernsthafte Aufgabe ist und eine große Aufgabe ist, die Europäische Union weiterzuentwickeln. Ob man da jetzt Einzelne mit herausnehmen muss und dieses Kerneuropa neu denken muss, ja, das kann gut sein. Bei der Gelegenheit habe ich aber eine Sorge und da muss man, da bin ich eigentlich auch immer ein großer Fan von. Also ich bin kein Freund davon, Dinge vorab zu stigmatisieren und deswegen nicht mehr ernst zu nehmen oder nicht zu hinterfragen. Und ich weiß, dass du das auch tust, nicht tust, ne? Also auch ein Freund davon bist, Dinge zu hinterfragen. Wenn man sich die Vance-Rede anschaut, dann hat er einen Vorwurf gebracht, der da lautete, ihr könnt euch nicht die Staaten aussuchen, nur wie sie gerade abgestimmt haben. Und als du die möglichen Staaten genannt hast, mit denen man dieses Kerneuropa bilden könnte, hattest du zum Beispiel die Niederlande nicht genannt. Und das wäre uns allen vor 10 Jahren noch nicht passiert, dass man gesagt hätte, Benelux gehört nicht zum Kerneuropa dazu, wenn man jetzt voranschreiten will. Die neue politische Lage führt uns aber dazu, dass wir sie beispielsweise zurücklassen würden in dem Zusammenhang, weil wir sagen, das funktioniert mit denen jetzt nicht. So, und das ist ein Problem, was wir in der EU haben, was Vance auch angesprochen hat. Er hat es anders gemeint, aber im Prinzip ist es ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir nämlich in der EU mittlerweile Kräfte haben, die unsere westlichen Werte, so wie wir sie verstehen, unser Verständnis nicht teilen. Das sind die Staaten, die von Parteien regiert werden, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen. Da sind wir bei Ungarn, da sind wir bei den Niederlanden, da sind wir auch bei Italien ein Stück weit, da sind wir vielleicht demnächst auch in Österreich. Jetzt hat es sich nochmal anders entwickelt, aber da sind wir bei Staaten, wo wir sagen, okay, mit denen machen wir es nicht mehr, weil die sind jetzt nicht mehr so aufgestellt, wie wir es erwarten und wie wir es gut finden. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Wenn wir anfangen, uns so auseinander zu dividieren zu lassen, dann ist nämlich die Frage, wer ist im Kern Europa drin? Wer geht mit uns auf den Weg, von den nationalen Wahlergebnissen abhängig? Schauen wir nach Polen. Vor 3 Jahren hätten wir noch gesagt, ach nee, lieber nicht. Jetzt geht es wieder, weil Tusk dabei ist.
Hast du dafür eine Lösung, Marcel?
Nein, in der Tat nicht. Ich habe tatsächlich nur das Problem im Moment. Aber ich glaube, dass man sich da wirklich große Gedanken drum machen muss, wie man es lösen kann.
Ja, ich glaube, da sind wir in der Tat auch bei einer Dialogfähigkeit, die auch, und das ist in der deutschen Gesellschaft so, das ganz stark in der amerikanischen Gesellschaft so und betrifft vielleicht auch die europäische Familie, dass wir in der Lage sind, auch Unterschiede anzuerkennen, einander zuzuhören und nicht sofort in bestimmte Ecken einzusortieren. Ich glaube, das müssen wir in der Tat neu lernen. Das wird auch häufig durch die sozialen Medien dann überzeichnet und verstärkt. Also diese Schubladendenken müssen wir in der Tat überwinden. Und trotzdem gibt es, glaube ich, einfach Grenzen und die Notwendigkeit, Realitäten anzuerkennen. Und da sind wir dann möglicherweise beim Unterschied zwischen Italien auf der einen Seite und Ungarn auf der anderen Seite oder den Niederlanden und Ungarn auf der anderen Seite oder Niederlande oder Slowakei. Man könnte das jetzt lange durchbuchstabieren. Also sehr bemüht zu sein, Leute und Länder, soweit es geht, im Boot zu halten. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir können uns keine Politik mehr leisten, wie sie in vielen Fragestellungen zum Beispiel mit Ungarn dann ausgehandelt worden ist. Also wir warten so lange, bis Ungarn etwas von uns braucht und dann versuchen wir an anderer Stelle unsere Dinge durchzusetzen. Mit der Geschwindigkeit, die die Europäische Union in bestimmten Bereichen hat, können wir das Problem, vor dem wir schon länger stehen, aber wir haben es vielleicht erst seit der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt so richtig begriffen, können wir diese Probleme nicht lösen. Das heißt, ich glaube, es wird eine Kerngruppe der Willigen, eine Koalition der Willigen brauchen, die dieses Projekt voranbringt, eines unabhängigen, eigenständigen, resilienten Europas. Und man muss versuchen, möglichst viele ins Boot zu holen. Aber darum hat mir dieser Begriff der wertegeleiteten Realpolitik so gut gefallen, weil er... Wie bitte?
War der von dir?
Nein, der war nicht von mir, sondern wenn du mir eben richtig zugehört hast, stammt er vom Think Tank R21. Kannst du nachher gerne mal googeln. Der Begriff hat mir deshalb so gut gefallen, weil die Werte, die uns als Europa und die auch unsere Stärke ausmachen und die ich bei solchen Leuten wie Vance zum Beispiel in Teilen sehr vermisse, die machen unsere Stärke wirklich aus. Aber sie ist natürlich auch begrenzt durch die Notwendigkeit, bestimmte Realitäten in der Politik, und das sind zum Beispiel die Meinungsunterschiede oder die Wahlergebnisse in bestimmten Ländern, wirklich auch anzuerkennen. Und ich glaube, aus dieser Mischung heraus, das, was ich, kann ein eigenes Projekt gelingen. Was ich im Augenblick bei den USA zum Beispiel feststelle, aber auch natürlich bei Russland und China, das ist eine knallharte Interessenspolitik, wo die Interessen klar die Werte aus dem Feld schlagen. So, und das ist nicht die Lösung. Uns hilft aber auch keine träumerische Welt, in der wir uns irgendwas erträumen, dass wir doch alle irgendwie gut miteinander auskommen müssen. Und während wir da träumen, werden wir im Grunde genommen über den Tisch gezogen oder werden in eine Situation gebracht, in der wir selbst nicht mehr handlungsfähig sind, sondern man an uns handelt.
Und das da ist ganz spannend. Ja. Wenn ich da eben kurz einhaken darf, weil das ein Thema war, das haben wir auch in der Ausgabe mit Klaus Prömpers besprochen. Da habe ich ihn gefragt, wie es denn sein kann, dass aus befreundeten Staaten dann solche Äußerungen kommen und eine Freundschaft so schnell kaputt gehen kann. Und da hat er gesagt, und das finde ich immer noch bemerkenswert, du hattest ihm damals recht gegeben, Es gibt keine befreundeten Staaten. Das ist ja unser Selbstverständnis immer gewesen, dass wir eine unverbrüchliche Freundschaft zu den USA haben, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nein, heute wird uns deutlich gemacht, wir hatten keine unverbrüchliche Freundschaft, wir hatten eine desaströse Abhängigkeit zu den USA. Und die Freundschaft mag dann in dem guten Verständnis von handelnden Personen liegen und vielleicht auch gleichen Wertvorstellungen. Aber eben den Begriff tatsächlich Freundschaft zwischen Staaten zu benutzen, wäre illusionär oder zumindest...
Absolut. Ich meine, da hat Herr Prompos, wie du auch weißt, Kissinger zitiert, der sagt, es gibt keine Freundschaften, es gibt nur Interessen gemeinsame in der Außenpolitik oder in der internationalen Politik. Und trotzdem hast du einen Punkt genannt. Und der löst sich jetzt auf und das hat erhebliche Folgen. Nämlich, du hast von gleichen Werten gesprochen. Und da ist wirklich die Frage, ob wir, nach dem, was wir am Wochenende von Vance gehört haben, ob diese Administration, ich sage bewusst diese Administration, nicht die Vereinigten Staaten, noch die gleichen Werte tragen. Das wäre noch mal eine eigene Sendung. Was ist mit der Bevölkerung und was ist mit der Administration? Vielleicht rede ich mir da auch etwas schön. Aber und das ist der entscheidende Veränderungspunkt, dass diese Wertegemeinschaft sich aufgelöst hat. Sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch zwischen den USA oder der US-Administration und dem Westen. Und wie definiert sich eine mögliche neue Koalition der Willigen? Auch die wird nicht in allem die gleichen Interessen haben. Da wird es einen Interessensabgleich geben. Aber ohne eine gewisse Wertegemeinschaft wird ein solches Bündnis eben keine Chance haben. Und ein Orban, sagen wir es ganz deutlich, passt in diese Wertegemeinschaft nicht hinein. Das schließt zumindest eine jetzige Beteiligung meiner Meinung nach der Ungarn oder anderer Staaten mit dieser populistischen Ausrichtung aus.
Aber ein ganz spannender Punkt und so differenziert muss man es auch betrachten, glaube ich. Also ja, ich bin bei dir, es ist die Administration von Trump, die diese Werte vorgibt. Es ist sicherlich nicht das amerikanische Volk. Es gibt aktuelle Umfragen, wonach die Zustimmung zu Trump und seiner Politik schon wieder unterhalb von 50% liegt in den USA. Aber wir können ja nun ein solches Staatskonstrukt ja nicht davon abhängig machen, wie jetzt gerade die Stimmungslage ist, ob sie knapp über oder knapp unterhalb 50% eines Landes ist. Ich nehme nochmal das Beispiel Polen. Die hätten wir vor 3 Jahren nicht dazugezählt. Jetzt sind sie dabei. Das sind aber auch ganz knappe politische Entwicklungen, die hier stattfinden. Können wir wirklich ein Konstrukt erschaffen, ein Kerneuropa oder wie auch immer, bei dem wir diese Abhängigkeiten von Stimmungslagen in einzelnen Ländern zur Grundlage machen, ob sie dabei sind oder nicht? Oder muss man nicht vielleicht ganz kurz den Gedanken noch weiter weggehen von institutionalisierten Verbünden und wirklich nur zu Koalitionen, die man im Bundestag würde man es wechselnde Mehrheiten nennen, dass man sich die Partner sucht, mit denen man ein Projekt umzusetzen hat. Das ist, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, es geht in der Tat jetzt nicht darum, neue Institutionen aufzubauen, sondern ein Bündnis zu schmieden. Ich glaube, solche Bündnisse wie die EU, das sind langwierige Bündnisse, die auch unabhängig von politischen Stimmungslagen in den verschiedenen Ländern bestehen bleiben, wo es ein sehr großer Schritt ist, wenn man wie beim Brexit daraus austritt und es später auch bereut. Aber das andere sind eben Bündnisse, die aber auch nicht so völlig unverbindlich und wir machen das jetzt mal, dafür ist die Aufgabe zu groß. Aber wir merken beide, wir sind da im Augenblick noch in einer Suchbewegung und dem dient ja auch ein Podcast wie der unsere, dass wir aber, glaube ich, uns einig sind, es muss eine Koalition der Willigen geben. Ein Problem besteht darin, dass unsere heutigen Gesellschaften sehr volatil sind, wohin sie sich bewegen, sehr wechselnde Wahlergebnisse. Das wird ein Teil der neuen politischen Realität auch. Aber ich glaube, es muss sich ein Bündnis auf den Weg machen, der Willigen, das dann auch durch den Erfolg und die richtige Richtung überzeugt. Und ich glaube, ein solches Projekt wäre ein Bündnis der wertegeleiteten Realpolitik, das eine Alternative darstellt zu dem Weltmächtekonzept, wie es im Augenblick von den großen Playern China, Russland und USA vorgeschlagen wird. Und dann muss man auch sagen, wir möchten nicht darum betteln, am Verhandlungstisch mitzusitzen, zum Beispiel, wenn es um die Ukraine-Frage geht, sondern wir starten damit, dass wir einen eigenen Plan machen, eine eigene Unterstützung und dann den USA auch deutlich sagen, wenn ihr hier Ergebnisse verhandelt, dann müsst ihr aber nicht damit rechnen, dass wir dann nachher die Truppen dazu stellen. Also dann auch Konsequenzen aufzuzeigen. Ich will überhaupt ich komme aus einer sehr positiven pro-amerikanischen Tradition und werde der Letzte sein, der hier einen Anti-Amerikanismus schüren will. Aber eine klare Konsequenz des Handelns den USA auch aufzuzeigen, dass wenn sie eben so weitermachen, sie irgendwann auch alleine dastehen. Und wenn man sich den 11. September und seine Konsequenzen anguckt, wenn man sich dann Afghanistan, den ersten Irakkrieg anguckt, wenn die USA da allein gestanden hätten, hätte es aber ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, wir müssen deutlich machen, den Vereinigten Staaten, was es heißt, dass sie sich so in dieser Weise isolieren. Und wir müssen natürlich auch Ländern wie Russland und China deutlich machen, dass wir uns wehren werden, dass was es heißt, was es für Folgen hat, wenn sie unser Gesellschaftssystem ständig direkt militärisch oder hybrid angreifen. Also wirklich eine eigene Position zu finden und den Gesprächspartnern die klare Konsequenz zu zeigen, das können wir aber ernsthaft nur tun, und das schließt sich im Grunde der erste Teil vielleicht dieses Gespräches. Dafür müssen wir aber die militärische und ökonomische Stärke haben, und dafür müssen wir ein abgestimmtes System haben. Und vielleicht war die Münchner Sicherheitskonferenz der notwendige Weckruf und Startschuss dazu. Und heute schon in Paris werden die ersten Flöcke eingeschlagen.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass diese Münchner Sicherheitskonferenz einen Wendepunkt darstellt, über den man tatsächlich noch lange und oft reden wird. Du hast gerade den 11. September genannt. Übrigens, ja, witzigerweise oder ironischerweise besser gesagt, genau das Beispiel, wo wir es mal gemacht haben, ne? Wo Deutschland mal in den USA gesagt hat, hört mal zu, Leute, da machen wir nicht mit. Das war Gerhard Schröder damals.
Mit dem zweiten Irakkrieg.
Genau, der hat damals gesagt, wir gehen nicht mit in den Irak hinein. Das war so eine Koalition der Willigen, weil das Wording ja auch gerade fiel. Bevor wir den nächsten Schritt machen und vielleicht ein kleiner Einschub für alle, die uns zuhören, es lohnt sich diesmal besonders bis zum Ende dran zu bleiben, weil wir dann nämlich sagen, mit wem wir diese Fragen in der nächsten Ausgabe diskutieren werden. Und das ist wirklich spannend. Also bleiben Sie dran und klicken Sie auf Folgen und registrieren Sie sich, damit Sie auch keine Ausgabe verpassen. Aber die nächste Ausgabe wird tatsächlich mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit diese Fragen nochmal diskutieren. Aber deswegen meine Frage nochmal an dich. So eine Koalition braucht ja immer jemanden, der sie anführt oder der sie initiiert oder der im Prinzip die Kristallisationsfigur ist, an der sich andere Staaten orientieren können. Und wir erleben im Moment eine Situation, in der das einzige Land, was für mich erkennbar eine Führungsrolle in Europa einnimmt, Frankreich ist. Deutschland findet international politisch, ich sage mal, kaum wahrnehmbar statt, wird ja auch Scholz immer wieder vorgeworfen. Frau Baerbock versucht durchaus, ich sage mal, respektabel die Positionen außenpolitisch nochmal darzustellen. Aber wer die Initiative übernimmt, wer die wichtigen Gespräche führt, wer die Person ist, die im Moment, ich sage mal, international politisch in Europa eine Rolle spielt, das ist eher Macron, obwohl er innenpolitisch eigentlich ziemlich unter Druck steht. Also eigentlich gar keine Zeit dafür hätte. Frau von der Leyen ist es nicht, und der neue EU-Außenbeauftragte, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das ist ja auch ein Zeichen, ist es auch noch nicht. Also wie kann das funktionieren und welche Rolle kann Deutschland da einnehmen?
Ja, wohl, das sehe ich anders, muss ich ehrlich sagen, weil, also ich habe leider kein Französisch auf der Schule gehabt, deshalb nenne ich jetzt den englischen Begriff Pump and Circumstances. Das ist die Art, wie Macron Politik macht. Also er ist ja auch in der Ukraine teilweise immer sehr weit vorne in der Diskussion. Wenn es dann aber darum geht, konkrete militärische Unterstützung zu leisten, liegt Frankreich sehr weit hinten, was die Unterstützung angeht. Ich erlebe die Politik von Macron als wenig substanziert und wirklich eher als eine Schaufensterpolitik. Also für mich ist das, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber eher ein Showman. Ich glaube, es braucht eine andere Form von Führung und Klarheit, wie ich sie, auch wenn sie jetzt sicherlich nicht eine Führungsperson ist, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz von der dänischen Ministerpräsidentin erlebt habe. Oder auch von der EU-Außenbeauftragten Kallas. Ich glaube, dass die schon eine Person sein wird, die das sehr profiliert tun kann. Aber ich glaube, wir werden uns davon verabschieden müssen, dass es einzelne Personen oder Führungspersönlichkeiten sein werden. Ich glaube, dass eine Koalition aus 2 oder 3 Staatsoberhäuptern oder Regierungspräsidenten das durchaus sein kann. Man wird auch sehen müssen, wie man England zum Beispiel neu ins Boot holt, auch außerhalb der EU. Also da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es im Moment genug Personen gibt, die das wirklich auch leisten können.
Ich bin gespannt. Ich bin ja wirklich gespannt und bin auch vor allen Dingen gespannt. Ich bin immer jemand, der braucht hinterher irgendwie so ein konkretes Ding. Also es gibt ja in der internationalen Politik verschiedene Abstufungen von konkreten Formen der Zusammenarbeit. Eine etwas losere ist das Regime, bei dem es sich irgendwie findet und dann funktioniert. Das wäre so ein bisschen die Richtung, in die das gehen müsste. Ich bin wirklich gespannt, wie es laufen kann und bin aber auch der festen Überzeugung, dass es solche Arten von Regime sich finden müssen, um die Themen anzugehen, weil ansonsten, ich hatte vor kurzem noch das Vergnügen, David McAllister bei einer Veranstaltung zu hören, der auch sehr darauf hingewiesen hat als Europaabgeordneter im Moment, dass es ein Riesenproblem ist, diese Einstimmigkeitsregelungen in Europa lähmen den ganzen Prozess und ich glaube tatsächlich, wir brauchen daneben auch eine Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben gesagt, wir wollen auch noch mal kurz über das Quadrill sprechen von gestern. Quadrill, ich weiß gar nicht, fürchterliches Wort. Den Vierkampf, übrigens auch ganz witzig, dieses Duell oder Kanzlerduell ist ja aus den USA übernommen worden. Da heißt es eigentlich Debatte. Das Wort Duell kommt da gar nicht vor und da könnte man eigentlich auch wieder drauf zurückkommen. Und ich versuche mal die Klammer zu schlagen, indem ich nochmal auf J.D. Vance Bezug nehme, der einen Satz gesagt hat, den man vielleicht als Satz erstmal hier nehmen kann, wohl wissend, dass er nicht danach handelt und alles andere tut. Aber wo man mal vielleicht sich den isoliert betrachtet und sagen muss, ist da was dran? Und er hat gesagt, wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was die Leute sagen. Damit meinte er die populistischen Parteien. Aber wenn sie eine Wählerschaft repräsentieren, ist es unsere Pflicht, zumindest an einem Dialog mit ihnen teilzunehmen. Damit hat er darauf hingewiesen, dass sowohl BSW als auch AfD nicht auf der Sicherheitskonferenz vertreten waren, mit denen eingeladen waren. Wir haben gestern bei dem Quadrill eine Situation erlebt, wo Frau Weidel tatsächlich meistens gegen die drei anderen stand. Und das war teilweise auch wirklich ein Bashing, wo ich mich manchmal gefragt hatte, schreckt das denn die Wähler der AfD, die ja nun nicht alle Nazis sind, schreckt das die nicht nochmal zusätzlich ab? Kann man da nicht eine andere Diskussionskultur finden, um die Themen aufzugreifen, die die Menschen besorgen? Und dazu gehört natürlich auch die Frage, werden wir Kriegspartei, ja oder nein? Das kann man ja sachlich diskutieren. Führt der Taurus dazu, dass wir Kriegspartei werden, ja oder nein? Die Diskussion hätte ja gestern gar nicht stattgefunden. Es wurde die Behauptung aufgestellt und dann hätte man ja mal fundiert reingehen können. Ich fand die Moderation übrigens ganz, ganz schwach gestern.
Ja, das kommt davon, wenn man Showmaster zum Politikmoderator macht.
Ja gut, er war mal Politikmoderator, aber das ist schon lange her. Und dann, also ich fand es wirklich nicht gut, aber da hätte man doch mal hingehen müssen und sagen müssen, okay, lass uns doch mal den inhaltlichen Punkt machen. Ist das eine Gefahr oder nicht? Und
das also will ich gerne meinen Blick auf die Dinge zu sagen. Also auf der einen Seite ist es in der Tat so, wir haben dauerhaft ein Problem, wenn wir 20% der Wählerstimmen völlig aus dem politischen Entscheidungsprozess irgendwie heraushalten und zwar systematisch heraushalten, dann verschiebt sich auch politisch etwas weiter nach links in der Entscheidungsfindung, rein parlamentarisch und parlamentstechnisch, und bildet dann nicht mehr das Mehrheitsgefühl oder die Mehrheitsmeinung der Wählerinnen und Wähler. Das ist ein Problem und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, das zu verhindern. Auf der anderen Seite, und dann sind wir wieder, Marcel, aus meiner Sicht bei den Werten und bei der Dialogfähigkeit. Ja, ich glaube, dass der richtige Weg darin besteht, und eine Diskussion, in der, ich glaube, es war beim Josca, der stellvertretende Chef von Welt, beteiligt war, hat das gut gezeigt. Es ist richtig, sich auf eine sachliche Diskussionsebene einzulassen und wirklich über die Themen zu sprechen. Das, was ich aber dann in den Diskussionssendungen auch wieder feststelle, sind zwei Dinge. Nämlich, dass auch die Schwäche von Politikern wie Frau Weidel darin besteht, dass sie gar nicht auf diese Argumente eingeht, sondern im Grunde genommen ihre Argumente immer wiederholt, teilweise auch mit Fakten, von denen ich wahrnehme, dass sie nicht stimmen. Also zu einem Dialog gehören auch immer zwei. Und die Frage ist natürlich schon, und die wurde ja auch in den Reaktionen von Vance deutlich, auf Vance deutlich, wo setzen auch bestimmte Werte, die wir haben, dem Dialog eine Grenze? Oder nee, dem Dialog vielleicht nicht, aber doch der Kompromissbereitschaft. Also ich will auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen neu einüben, und das hat Bedford Strom in meinem Interview im Deutschlandfunk heute Morgen noch gesagt, wir müssen wieder einüben, einander zuzuhören, den anderen in der Diskussion als Menschen zu sehen und ihn nicht sofort in eine Schublade einzuordnen. Da hat, glaube ich, auch die Diskussion zum Beispiel während der Corona-Pandemie, wo auch vorschnell Leute in eine Ecke gestellt werden, einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet, der nachwirkt. Also sich in die Schuhe des anderen stellen, oder mein Lieblingssatz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Zuhören ist Platin. Also wirklich eine Kultur des Zuhörens auch schaffen wieder und des sich wirklich aufeinander Einlassens. Das muss dann aber von den verschiedenen gesellschaftlichen Seiten auch geschehen. Und auf der anderen Seite können wir hinter bestimmte Werte nicht zurück, zumindest würde ich das für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, als demokratische Gesellschaft können wir bestimmte Werte nicht einem Kompromiss unterziehen. Das sind zum Beispiel die Menschenrechte, das ist die Meinungsfreiheit, das sind andere Punkte, hinter die wir nicht zurück können. Und da bin ich wieder bei J.D. Vance, wo ich das Bibelzitat, er bezeichnet sich ja immer selbst als Hardcore-Katholiken, dann kann er die Bibel nicht aus der Hand legen in dem, was er will. Dann kann er die Seligpreisung nicht aus der Hand nehmen. Und dann kann er das Gebot der Nächstenliebe nicht aus der Hand legen. Und das vermisse ich in der Art und Weise, wie er Politik macht, manchmal sehr. Und da fällt mir das Bibelzitat an, folgt dem, was sie sagen, aber nicht dem, was sie tun. So würde ich dieses Zitat von Vance bewerten.
Völlig d'accord. Ich bin davon überzeugt, dass gerade in der Innenpolitik uns auch die Werte leiten müssen, für die wir stehen, und dass diese nicht aufzugeben sind. Ich habe nur den Eindruck, dass viele der Dinge, an die wir jetzt gelangt sind, durchaus auch durch Fehler erreicht worden. Was will ich damit sagen? Wir haben in der Vergangenheit viel zu viele Dinge, ich sag's mal, mit Frau Merkel für alternativlos erklärt in der Politik.
Ja.
Und wir haben Diskussionen, die aufgekommen sind, relativ schnell stigmatisiert. Scholz macht das übrigens genauso, indem er so tut, als sei jede Position rechts der SPD schon faschistisch. Das ist brandgefährlich für unsere Gesellschaft. Und wir müssen einfach auch wieder mehr Vertrauen in die Kraft unserer eigenen Argumente finden und sagen, ja, komm, lass uns über den Euro diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Lass uns über die Hilfsgelder für Griechenland diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Lass uns über die Corona-Maßnahmen diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Lass uns über die Migration diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Lass uns über die Ukraine-Hilfen diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Und all das haben wir nicht getan. Und all das sind die Themen, mit denen die AfD jetzt groß geworden ist. Und die sich jetzt natürlich auch hinstellen können und sagen, ja, jetzt kommt ihr endlich an. Die ganze Zeit wolltet ihr da nichts drüber wissen. Wir müssen diese Toleranz in alle Richtungen wieder lernen. Wir müssen nicht nur die Toleranz einfordern für die Positionen, die wir gerade beziehen wollen, sondern wir müssen auch die Toleranz mitbringen, andere Menschen zuzugestehen, dass sie Sorgen haben, dass sie vielleicht auch Meinungen haben, die ich nicht teile. Und dann müssen wir darüber diskutieren, ohne die Menschen dazu zu stigmatisieren, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist es auch gut. Also einem Herrn Höcke muss man tatsächlich jetzt auch nicht mehr mit Toleranz kommen. Aber ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad müssen wir das machen. Und das ist das, was Vance auch sagen wollte. Ich lasse mir das von jemandem, der, ich werde gleich mal das einspielen hier in den Video, ins Video. Eine US-Regierung, die einen menschenverachtenden Post zum Valentinstag einführt, wo es darum geht, Rosen sind rot, Veilchen sind blau, wer illegal hier hinkommt, den schicken wir wieder zurück. Auf Englisch hört sich das gereimt natürlich nochmal besser an, es wird jetzt gleich mal eingespielt hier. Wer sowas postet, der muss mir keine Nachhilfe in Demokratie geben hier in Europa. Das ist völlig, absurd und nicht diskutabel und nicht anzunehmen. Aber trotzdem muss man immer wieder schauen, wir haben 20, du hast es richtigerweise gesagt, das sind 20%, das ist jeder Fünfte, der die AfD wählt. Das sind nicht alles Nazis, sondern das sind auch Menschen, die von Sorge getrieben sind die vielleicht auch sagen, wenn die es nicht verstehen, müssen wir es vielleicht mal so machen, dass wir hier ein Kreuzchen machen. Und diese Leute zurückzugewinnen, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Das kann nur durch gute Politik geschehen. Ich finde, es kann nicht dadurch geschehen, dass er mit der AfD zusammen abstimmt und sehenden Auges in so eine Situation rennt. Halte ich für einen grotesken Fehler. Aber natürlich muss man schauen, dass man auch die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Und am Ende des Tages kann ich immer noch sagen, wie Bedford Strom das gemacht hat, der sagt, eigentlich haben wir ein viel größeres Sicherheitsproblem dadurch, dass jeden Tag Frauen von Männern getötet werden, weil sie Frauen sind, auch in Deutschland noch, und zwar viel mehr als von Einwanderern getötet werden. Aber das kann kein Argument sein für die handelnde Politik, weil wenn es ein gefühltes Problem ist, dann hat Politik sich darum zu kümmern. Und das andere Problem natürlich auch im Blick zu behalten, aber
ein Problem sticht man nicht gegen das andere aus und beides beschreibt reale Probleme so. Und die Frage ist, kann man dann verantwortungsvolle Schlüsse daraus ziehen? Ne? Kurzer Schnitt, wir müssen kurz gucken. Ich habe um 10 Uhr die nächste Videokonferenz und wir sind schon
fast. Ja, es hat nicht jeder so viel Freizeit wie ich weiß das wohl. Deswegen lass uns gerne, den Vorhang lüften und sagen, auf wen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer beim nächsten Mal freuen können.
Ja, und das darfst du jetzt sagen.
Weißt du es nicht mehr?
Doch, aber ich weiß nicht, wer du bist.
Hallo? Also so anders sehe ich jetzt noch auch nicht. Also, wir freuen uns beim nächsten Mal sehr auf Michael Wolfsohn, den Historiker, der mit uns zusammen auf die drängenden Themen blicken wird, der auch nochmal insbesondere die unterschiedlichen Religionen in der Weltpolitik mit in den Blick nehmen wird und den Faktor, den Religion auch für internationale Sicherheit spielt. Und ich bin mir sehr sicher, dass er auch eine sehr dezidierte Meinung zu der Frage haben wird, die wir vorhin entwickelt haben. Wie muss eine Antwort auf das veränderte Angebot, was wir aus den USA im Moment erleben, aussehen? Und da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf. Und das werden wir auch wieder im Greenscreen aufnehmen. Schauen wir mal, wo wir da thematisch landen werden.
Und lass mich noch eins abschließend sagen, was ich für wichtig halte. Wenn wir uns natürlich jetzt zum Beispiel mit der Rolle der Vereinigten Staaten beschäftigen und dem, was aus der Münchner Sicherheitskonferenz heraus erwachsen ist, dann richten wir unseren Fokus darauf und trotzdem dürfen wir natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass nicht die Vereinigten Staaten der Systemgegner sind. Also ich glaube, das droht mal in solchen Diskussionen dann vielleicht ein falscher Eindruck zu entstehen. Also die Herausforderungen, die von anderen Ländern und Systemen bestehen, die bestehen natürlich auch weiter oder vielleicht sogar noch drängender. Und auch darauf müssen wir wertegeleitete Antwort finden. Aber genau dafür gibt es ja den Podcast Friedensreiter.
So ist das. Alles Gute und ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern eine gute Woche.
Das tue ich auch. Bis dann sind wir uns endlich mal einig.
Na, endlich mal.
Ach, super. Bis dann. Tschüss. Ciao.